Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Daily Klappentext, deinem täglichen Buchpodcast und alles rund ums Lesen. Mein Name ist Ben und heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe bereits vor einiger Zeit ein Interview mit einem Autor geführt und ja, dieses Interview habe ich jetzt zusammengeschnibbelt. Das wirst du gleich heute in einer Sonderfolge hören. Die Folge geht heute extra lang. Also stell dich einen auf, ein paar spannende Fragen, einen spannenden Autor und viele, viele lustige Anekdoten. Aber bevor es soweit ist, haben wir beide natürlich wieder einen gemeinsamen Tee. Lecker. Diesmal einen Schwarztee und natürlich gleich das Intro. Also, viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns danach wieder.
Wache auf, brauche ein Buch jetzt. Daily Klappentext hilft mir sofort raus. Tauche tief ein, neues Buch gefunden. Empfohlen mit Herz, spüre es im Grunde. Daily Klappentext, meine Rettung Tag für Tag. Neue Welten entdecken, in jedem Buch.
Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich Ben, schön, dass ich da sein darf.
Das ist ja schön. So, ich habe vielleicht noch für die Hörenden vielleicht eine kurze Info. Ich habe Sascha im Vorfeld ein paar Fragen geschickt und über die wollen wir hier ein bisschen quatschen. Und deswegen vielleicht mal gleich zu Anfang. Sascha, magst du dich unseren Hörenden einmal vorstellen, wer du bist und
Also, ja, wie gesagt, Sascha Raubal, inzwischen satte 53 Jährchen alt. Frau, zwei Kinder, habe irgendwann mal Informatik studiert und bin seit, eigentlich schon seit ich 14 bin, seit ich meinen ersten Computer hatte, bin ich Computerfuzzi. Mir hat vor einigen Jahren eine frühere Mitschülerin, die hat gefragt, und was machst du so? So, ja, Computerfuzzi. Oh, ja, ist ja klar, warst du ja damals schon. Also, ich mache jetzt, das nennt sich EDI, das heißt also elektronische Datenaustausch, Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge und sowas vollautomatisch zwischen Systemen herschubsen. Ja, und da das zwar schon auch seinen Spaß macht, aber halt nicht gerade so wahnsinnig kreativ ist, habe ich irgendwann mal wieder mit dem Schreiben angefangen. Ich habe eigentlich als Kind und Jugendlicher schon ein bisschen geschrieben. Gibt auch ein paar Kurzgeschichten von mir, allerdings ist eine noch im Literaturcafé verfügbar, glaube ich. Den Rest gibt es im Netz nicht mehr. Hatte auch mal einen Roman fertig, der liegt, glaube ich, aus guten Gründen nur in der Schublade. Ja, das war so Anfang 20. Ich habe tatsächlich einem Verlag noch richtig so als Ausdruck damals, ne, vor über
Cool.
30 Jahren, gegeben und der hat es dann auch irgendwann zurückgeschickt. Man hat genau gesehen, die haben drei Seiten reingelesen und dann kam das Ding zurück.
Ja, schön.
Ja, dann lange Pause gemacht und dann ab 2009 ging es dann wieder so mit dem Schreiben los. Ja, das ist so, denke ich, das
Schön.
Wichtigste.
Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Okay. Aber dann kommen wir vielleicht zu einer ganz schönen Frage auch dann. Wie gestaltest du deine Arbeit eigentlich? Also, weil ich stelle mir das immer so vor, dass man hat ja eine grobe Idee im Kopf und da muss man aber die Figuren ja auch weiterentwickeln. Wie sieht so, ja, ich würde mal sagen, ein Autoralltag bei dir aus?
Ach, mein Alltag, das kann ich so gar nicht sagen. Also, als ich angefangen habe zu schreiben, so 2009, 2010, da habe ich mich einfach oft abends zum Feierabend dann noch hingesetzt und habe da 2, 3, 4 Stunden geschrieben. Da waren aber die Kinder auch noch sehr, sehr klein und um 6 im Bett. Ja, das geht heute so nicht mehr oder kaum noch. Jetzt sind die 16 und 18. Nein, aber also manchmal schaffe ich es. Zurzeit ist es zu viel Stress, aber manchmal schaffe ich es möglich, mich 5, 6 Stunden hinzusetzen und runterzuschreiben und dann können das auch mal 5, 6.000 Wörter werden.
Nicht schlecht.
Ja, das war, glaube ich, mein Rekord, irgendwie 5.500 Wörter. Das war das Beste so. Ansonsten, sagen wir, was ich brauche, ist wirklich Ruhe zum Schreiben. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, ich habe heute mal wieder 100 oder 200 Wörter geschrieben. Das kann ich nicht. Hm. Also entweder gehe ich da richtig rein und tauche ab in die Geschichte oder ich kann es gleich bleiben lassen. Okay. Was jetzt die Figurenentwicklung angeht, ja, das ist wirklich so mehr Entwicklung. Also ich habe angefangen als, wie nennt sich das? Bauchschreiber halt einfach. Mhm. Also den Kurt, da hatte ich einen Anfang und ein Ende, das übrigens nicht so geblieben ist. Und alles dazwischen hat sich einfach irgendwie so entwickelt. Das ging dann zu Zeil 2, 3, 4 schon immer mehr mit Planung schon. Aber selbst jetzt bei den Abartigen hatte ich nur einen sehr, sehr, sehr groben Plot. Und der Rest entwickelt sich einfach so. Dass zum Beispiel eine Nebenfigur, die in Band 2 mal ganz kurz auftaucht und erst im Band 3 eigentlich was zu sagen hat, dass die dann eine der wichtigsten Figuren überhaupt wird, damit habe ich nicht gerechnet.
Also spannend.
Von wegen Charakterentwicklung oder so, ja, die entwickeln sich halt. Ich sehe ja dann selbst, wie die Geschichte läuft und denke halt, dass das muss auf die Figuren so und so eigentlich wirken und so entwickeln die sich dann weiter.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil ich habe auch so Interviews von ein, zwei anderen Autoren gelesen und die schreiben dann, ja, das ist sehr systematisch und die Sache drin gibt es so richtige Datenbänke mit irgendwelchen Infos haben von, wie Figur hat das gemacht und so weiter und so fort und dass sie dann immer nur so in Anführungszeichen ein paar Füllsätze reinschreiben, also extrem strukturiert an die ganze Sache reingehen.
Ach Gott, ich hab eine Figurendatenbank, weil ich arbeite noch mit einem alten Papyrus, der 8. Mhm. Version. Neuer, das kaufe ich mir auch nicht mehr, weil die Firma auch immer schlimmer geworden ist. Ja. Aber da stehen nur so Sachen drin wie, was weiß ich, lange schwarze Haare, blaue Augen, Beruf sowieso und verwandt mit bla. Also wirklich nur so die ganz groben Eckdaten. Den Rest habe ich soweit eigentlich im Kopf.
Schön.
Da leben die dann so vor sich hin. Sie sind nicht so eigenständig, wie man von manchen Autoren hört. Das ist nämlich das extreme Gegenbeispiel dann zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt auch Autoren, die berichten immer davon, dass ihre Figuren sich so total selbstständig machen und sie ihnen quasi nur zugucken. Ist bei mir jetzt auch nicht der Fall. Aber ich habe das schon so mehr oder minder unter Kontrolle, finde ich. Aber eben nicht systematisch. Also ich habe genug Systematik in meinem Beruf. Dann muss es im Hobby nicht auch wieder so laufen.
Ja, okay, verständlich. Das ist tatsächlich nachvollziehbar. Okay, aber schön. Kommen wir mal zu deinem Kurz zurück, zum Code Odinson. Wie spricht man seinen Nachnamen eigentlich?
Odinson.
Okay. Kommen wir zu dem mal zurück. Wie bist du tatsächlich auf ihn gekommen? Also ich finde, das ist eine unfassbar spannende Figur und auch dieser Widerspruch, den er im Endeffekt eigentlich darstellt. Also ja, wie bist du auf ihn gekommen?
Gute Frage. Das war ja um 2010 rum. Ist also doch schon ein Weilchen her inzwischen. Es ist so, dass ich überhaupt wieder zum Schreiben gekommen bin, lag ja daran, dass meine Frau 2009 in unserem Käseblättchen alias Kreisbote gesehen hat, oh, die VHS macht eine Schreibwerkstatt mit der Nicola Förg. Das ist eine bei uns sehr bekannte Regionalkrimi-Autorin, Allgäu-Krimi, Oberland-Krimi, solche Sachen. Mhm. Und ob ich da nicht hingehen will, weil sie wusste ja, dass ich eben mal ein paar Kurzgeschichten und Roman geschrieben hat und so. Ja, da bin ich dahin und das war eine lustige Runde. Wir haben uns also auch, einige von uns haben sich danach noch eine ganze Weile getroffen, mit einer habe ich jetzt noch Kontakt. Und die, wie gesagt, ist halt Krimi-Autorin. So, ich bin eigentlich schon damals mehr in der Fantasy-Ecke gewesen. Früher Science-Fiction, dann auf Fantasy übergesiedelt. So, ich denke mal, ich wollte einerseits, habe ich mir gedacht, ja, okay, Krimi, klar, es hat auch was. Bei mir muss es aber irgendwie immer lustig sein. Also selbst bei den Abartigen kann ich ja meinen, wie meine Tochter immer sagt, alte Männerhumor nicht ganz unterdrücken. Ja, sie ist 16, bin ich ein alter Mann.
Ja.
Ja, dann eben Fantasy. Das, ich glaube, daraus hat sich so die Mischung ergeben, dass ich dachte, wow, da machst du mal Krimi, aber Fantasy muss sein und lustig muss es auch noch sein. Und dann kam halt am Ende ein Kurt dabei raus. Auf den Namen bin ich, glaube ich, recht früh gekommen, eben durch Frank Zander. Mhm. Und habe das dann gleich so mit eingebaut, dass man ihn halt ein paar Mal mit diesem Song foppt.
Ja.
Wenn man den kennt, ist es witzig. Wenn nicht, fragt man sich, was soll der Schmarrn? Mhm. Also es ist definitiv was wahrscheinlich für die älteren Semester. Die Jüngeren kennen den nicht mehr, den Frank.
Ich kenne ihn tatsächlich auch noch, obwohl ich ein anderes Semester bin, aber ja.
Ja, okay, ja, klar. Ich meine, also sagen wir mal, 16-, 18-Jährigen brauche ich damit nicht kommen.
Stimmt, das ist unwahrscheinlich, ja.
Die kommen hier dafür tauern mit Leuten, von denen ich noch nie gehört habe.
Sowas kenne ich. Aber schön. Okay, ja, das ist... Und bei der Entwicklung von Kurt, man hört ja von Autoren, dass sie auch so autobiografische Sachen in ihre Figuren, ihre Hauptfiguren mit einfließen lassen. Wie ist das bei dir? Gibt es Anteile von einem Kurt in dir?
Ja, durchaus. Also im ersten Teil wird man das vielleicht noch nicht ganz so merken, bis auf seine Einstellung zur Religion. Die ist eindeutig von mir. Das merkt man schon in den ersten Sätzen. Er ist zwar da in München, er kommt aber eigentlich aus der Weilheimer Ecke. Ich auch. Mhm. In den späteren Bänden wohnt er dann auch irgendwann in Weilheim und spielt ja auch mal was in Eberfingen. Da wohne ich. Kann ich verraten, was steht eben im Impressum. er hat ja dann später auch mal zwei Kinder und die gehen aufs Gymnasium. Auch das sind so Parallelen. In Band 4 äußert er mal seine Ansicht über Fußball. Mhm. Das ist astrein meine. 22 überbezahlte Idioten rennen auf der grünen Wiese völlig sinn- und weitgehend planlosen Ball hinterher.
Ist das sympathisch?
Es gibt Leute, die sind da beleidigt, aber naja. Ja. Mhm. Nee, also es steckt schon sicher einiges von ihm, von mir auch in ihm. Gut, was jetzt das große, breite, starke angeht, nicht so wirklich. Aber er war auch auf dem Gymnasium, er hat auch mal Latein gelernt. Das sind so Sachen, doch, die stecken da schon drin, ja.
Okay, schön. Ja, also ich finde, das ist wirklich echt eine spannende Figur. Als ich den ersten Teil vor zwei Wochen beendet habe, ich hatte im Vorfeld irgendwie bis zur Hälfte gelesen und dann bin ich krank geworden, habe ich wirklich gedacht, okay, was für ein krasser Charakter, dass der mit diesen ganzen Widersprüchen, die er da quasi erlebt, wo er auch so ein bisschen versuchen muss, so seine eigenen, wie drücken wir das mal aus, Dämonen ein bisschen zu unterdrücken, aber trotzdem noch seinen Auftrag zu erleben. So, wenn man sich nicht für diesen Konflikt zwischen seinem Auftraggeber, ohne jetzt so viel zu verraten, finde ich großartig. Oder die Szene mit der Nonne finde ich super. Genau, richtig. Als ich das gelesen habe oder auch den Witz, den er dann gefragt hat, ich versuche, ob ich das zusammenkriege. Genau, die Nonne gibt dann irgendwie, es gibt da so eine Szene, wo er sich, ohne zu viel zu verraten, auf so eine Nonne stürzt.
Genau, er springt sie an, sie schimpft, gehen Sie mal von mir runter, Sie Affe. Und er meint dann, ja, ich dachte ja nur, dass ich ungebunden bin und Sie es mal versuchen könnten, das kann man ja verraten. Ja. Und er sagt dann, nee, falsche Spezies, Pinguin und Affe passt nicht.
Ne? Richtig, genau. Als ich das gelesen habe, ich habe es so gegrinst, das ist echt, also dein Humor ist wie ich sehr schön. Dieser Humor, der ist natürlich auch in den Abartigen zu finden. Und das an so vielen Stellen habe ich wirklich so herrlich gelacht, weil es einfach, es ist teilweise so absurder Humor, der dann irgendwie auftritt, wo man denkt, okay, wow, was ist jetzt hier gerade passiert? Aber es macht einfach Spaß. Okay, finde ich schön.
Schön, wunderbar. So soll es ja auch sein. Dafür habe ich ihn geschrieben.
Ja, das glaube ich. Mhm. Tatsächlich, ich habe mir bei deinen Büchern immer wieder so überlegt, die könnten ja auch, glaube ich, gut so ein bisschen auch als Hörspiel oder als Audioprojekt auch übertragen werden, weil die Figuren, finde ich, sehr viel sagen. Also es gibt sehr viele Sachen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder bist du natürlich rein?
Schon vor Jahren, da war Kurt, ich weiß gar nicht, ob Kurt 2 schon richtig draußen war. Mhm. Ich habe eine Nachbarin, deren Sohn ist zufällig mit unserem befreundet. Mhm. Und also Nachbarin, ja, sind 200-300 Meter halt. Die spricht professionell Hörbücher ein. Mit der habe ich mich damals unterhalten. Die arbeitet also für so einen Verlag. Und die hat mir mal kurz aufklamüsert, was das kostet.
Oh.
Genau. Oh. Damit war das Projekt für mich gestorben. Allerdings eventuell, vielleicht unter Umständen möglicherweise mit viel Glück, könnte sich daran irgendwann noch was ändern. Wir haben uns letztens in Regensburg auf der Messe nämlich mal wieder getroffen. Wir laufen uns mehr auf Buchmessen über den Weg als in der eigenen Ortschaft.
Schön, ja.
Da haben wir nochmal darüber gequatscht und ja, also es ist wirklich ein vielleicht unter Umständen möglicherweise, aber könnte sein, dass vielleicht Code 1, weil der Punkt ist der, Code 1 kannst du als abgeschlossenen Roman machen. Mhm. Auch die anderen Teile sind in sich abgeschlossen. Man sollte halt sinnvollerweise schon in der Reihenfolge lesen, weil sonst versaut man sich ein paar Überraschungen. Bei den Abartigen machst du entweder die ganze Serie oder gar nichts. Und die ganze Serie sind weit über 3000 Seiten. Das ist dann, also das machst du nicht einfach mal so als Versuchsballon.
Stimmt.
Ne, ja. Deswegen vielleicht, eventuell irgendwann mal Code 1 könnte sein.
Okay. Können wir uns auf jeden Fall auf was freuen. Also das hat auf jeden Fall Potenzial. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wir werden es ja auch erfahren. Ich habe dich ja gefunden auf Mastodon. Du bist ja genauso wie meine Wenigkeit nicht auf den, nennen wir es mal, klassischen sozialen Medien oder auf den, nennen wir es mal, kommerziellen Plattformen zu finden. Seit wann bist du auf Mastodon zu finden, falls sich dort noch jemand suchen möchte?
Ende 2023 mal, oder vielleicht auch schon 22. Da müsste ich jetzt direkt nachgucken. Das lässt sich aber schnell dann erledigen. Weil der steht ja immer da beigetreten am so und so vielten.
Stimmt, richtig.
Man spreche sein Passwort möglichst laut.
Absolut.
So, oben, mir folgt schon wieder mal irgendjemand. Irgend so Amis. Mir folgen ständig irgendwelche Amis. Ich weiß gar nicht, was die mit mir wollen.
Okay, interessant, ja.
November 22.
Okay, ja, auch schon ein paar Tage.
Ja, doch, das ist jetzt so ein Zwischenweilchen.
Ja,
schön. Ja, ich meine, bei mir ist ja so, ich bin ja vor dem ganzen Zeug immer abgehauen. Also ich habe von Anfang an gesagt, Facebook, X oder Twitter und so weiter, lass mich bloß in Ruhe. Und dann hieß es aber ja immer, ja, als Autor, da musst du auf Social Media sein und das muss sein, weil hier irgendwie Werbung machen halt und so weiter. Ja, okay, gut, aber nicht das, bitte nicht das. Damals war Twitter ja, es war noch nicht unter Musk, aber trotzdem schon nur noch ein Spielplatz für Brüllaffen.
Ja.
Ja, dann bin ich eben über dieses Mastodon gestolpert und habe gedacht, probierst du es da? Und ich muss sagen, ich habe jetzt bestimmt schon ein Dutzend Leser darüber gefunden. Also, schön. Verbreiten es ja vielleicht so wie du dann auch weiter. Also, ja, da dürften noch ein paar mehr hinterherkommen, hoffe ich.
Wird es bestimmt. Schön. Du hast das vorhin das Thema Religion auch noch so angesprochen in deinem Werk. Ich habe mir die Frage hier für mich auch aufgeschrieben, weil es fällt natürlich auf. In den Abartigen hat das Thema Religion in Anführungszeichen, also nicht so, wie wir sie vielleicht definieren oder anders definieren, spielt es eine Rolle, aber auch in deiner Kurt-Reihe. Wie kommt das und wie ist deine Einstellung dazu? Also wer Kurt natürlich schon gelesen hat, der hat schon eine Vorstellung davon, aber ich würde das gerne.
Also mir hat gerade eine Testleserin für mein neuestes Machwerk irgendwo dann als Kommentar reingeschrieben, aha, der Autor ist kein klassischer Theist. Nein, auch in den Abartigen wird das, so viel sage ich dir jetzt schon, wird das noch mehr Thema. Also generell, ich habe mich von dem Verein relativ früh freigeschwommen. Ich bin zwar leidlich katholisch erzogen, war sogar mal ein Jahr lang Messdiener. Die einzige Erinnerung, die ich daran noch habe, ist, wie die ganze Kirche gelacht hat, weil ich rückwärts die Kirchenstufen runtergeputzelt bin.
Schön.
Ja, das ist klasse. Nein, ich habe da relativ bald festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Leute, ihr habt nicht den geringsten Beweis dafür, warum soll ich sowas dann? So, habe mich auch mit Anfang 20 dann offiziell davon verabschiedet, also sprich ausgetreten. Das war lustig, da kam dann so ein Schreiben von der Diözese, ja, warum ich denn ausgetreten sei und ob ich vielleicht mit ihnen darüber reden möchte, so, wenn ihr das wissen wollt, beziehungsweise die haben mir einen Fragebogen geschickt, sowas.
Oh, wow.
Und da waren nur so dusselige Antworten wie, ich will keine Kirchensteuer zahlen oder lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Etwas hübscher ausgedrückt. Dann habe ich geschrieben, nee, diese Antworten sind mir zu doof, aber wenn ihr es wissen wollt, können wir uns gerne unterhalten. Dann kam ein Schreiben, ja, da Kaplan hätte da Interesse an einem Gespräch. Mhm. Haben mit dem geredet und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich in vielem sehr ähnliche Ansichten haben. Wir haben es nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Und so ist das auch mit der Religion. Ich kann nicht glauben, dass es sowas wie einen Gott oder auch deren mehrere gibt, weil es nicht den geringsten Hinweis gibt. Aber grundsätzlich haben erstens Religionen wahnsinnig viel Einfluss auf die Menschheit normal, schon seit Jahrtausenden. Und sie können ja durchaus auch viel Gutes bewirken oder eben auch viel Scheiße. So, 2010 habe ich mit Code angefangen. Da war die Hochzeit des IS. Und alles hat eigentlich nur noch auf Muslime rumgeprügelt. Gut, das machen sie heute immer noch. Dass die ja alle so böse sind. Und dann gab es natürlich immer Antisemitismus und was weiß ich nicht alles. Und irgendwie ging mir das jetzt auch auf den Geist. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn schon, dann sind sie bei mir aber alle irgendwie teils Idioten, teils richtig gut. Wie der eine Pfarrer zum Beispiel, der ja da in diesem sogenannten Triebwagen da verkehrt. Ja. Das ist ja ein ganz super Typ eigentlich. Der spielt übrigens im Folgeband auch eine Rolle.
Ah, okay.
Ja, also ich wollte einfach das ein bisschen so, das sind die Menschen. Religion an sich ist ein Werkzeug. Du kannst Menschen mit Religion dazu bringen, richtig gut und anständig zueinander zu sein und du kannst sie dazu bringen, sich gegenseitig die Kehle durchzuschneiden.
Ja.
Und das ist eigentlich immer meine Haltung. Es ist ein Werkzeug. Und ich will immer ein bisschen so darauf raus, man sollte so ein Werkzeug vernünftig anwenden und wenn es jemand missbraucht, dann gehört ihm auf den Deckel gegeben.
Sehr vernünftige Einstellung, ja. Das würde ich auch
sagen. Wie gesagt, es war der Eindruck vom IS damals und so. Deswegen hat es da ein bisschen stark reingefunkt in meine Code-Geschichten. Zieht sich aber dann eigentlich, ja, Band 2 auch, Band 3 weniger. Im Band 4 kommt es wieder ein bisschen mehr raus. Mhm. Und wie gesagt, in der Serie taucht es dann so ab Band 5, 6 sowas auch verstärkt auf.
Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich schnellstmöglich weiterlesen muss. Schön. Okay, finde ich eine sehr, sehr vernünftige Sichtweise auf die Dinge, weil die Welt ist vielfältig und so ist die auch die Religion. Und ich glaube, etwas immer nur schwarz-weiß zu sehen, das hat uns, glaube ich, noch nie etwas gebracht. Welche von deinen Figuren findest du denn für dich, wo du sagen willst, du als Autor sagst, diese Figur ist meiner Meinung nach mir am besten gelungen?
Kann ich nicht sagen.
Okay.
Kann ich absolut nicht sagen. Ich mag meinen Kurt immer noch, weil es ist ja mein ältester literarischer Sohn. Mhm. Ich mag meine hier Carina, die du noch gar nicht kennst.
Bin ich sehr gespannt.
Ich mag aber auch, ich mag sie eigentlich alle. Sogar meinen großen Antagonisten, der noch aufkreuzen wird in der Serie, der kriegt noch sein eigenes Buch. Also ich kann schlecht sagen, natürlich manche, ja klar, Kurt hat eben viel von mir. Die Jungs in gewisser Hinsicht auch, als ich halt in dem Alter war, so ein bisschen. Mhm. Also jetzt Loris und Michael.
Ja, hab ich fast vermutet.
Ja. Aber in gewisser Hinsicht mag ich sie eigentlich alle.
Oh, dann frage ich aber ganz, da muss ich jetzt ganz, ganz frech jetzt nachfragen. Wer von den beiden Figuren hat denn mehr Anteil, also Loris oder Michael? Wer von den beiden hat, ist denn mehr Sascha?
Ist auch schwierig. Also zum Beispiel so dieses, was Michael sich da mit Lia ausgedacht hat, ne, so entgegen den dortigen Sitten. Du hast es ja alles so schön ganz vorsichtig in deiner Besprechung nur angedeutet. Ja. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr ins Detail. Das dürfte ein bisschen mehr von mir kommen, obwohl ich die gesellschaftlichen Ansichten dazu eigentlich auch nicht verkehrt finde. Mhm. Grund dafür, warum die es da so haben, kommt auch noch.
Generell, ich habe so viele Fragen noch zu den Abartigen, dass es da, ich glaube, da könnte ich allein über diese Geschichte könnte ich, glaube ich, stundenlang noch mit dir darüber quatschen, aber ich muss mir erstmal die Bücher noch dafür besorgen.
Ja, ist klar, nee. Also wie gesagt, das sind so Sachen, die bei Mikkel auch so dieses, ja, das Pflichtbewusstere mehr so, das ist mein Job und den habe ich zu erledigen. Damit gehe ich meinen Kindern auch noch auf den Geist. Beim Loris ist es mehr dieses Interesse fürs Technische. Wie funktioniert das? Wie funktionieren zum Beispiel diese Wasserpumpen in Code mit den Savonius-Rotoren obendrauf? Ja. Das sind so Sachen, die, das hat Loris dann wieder mehr von mir. So aufgeteilt. Ich habe mich da auf die beiden verteilt und wahrscheinlich noch auf ein paar andere Figuren auch. Also seine Mutter hat, glaube ich, so dieses ja, so sind die Regeln und so bleiben sie. Ich bin dann bei Weitem nicht so krass, aber so ein bisschen, auch das ist was, womit ich meine Kinder nerve. Ja, ob es dir gefällt oder nicht, so läuft es nun mal und damit musst du jetzt irgendwie klarkommen. Solltest du jemals Weltherrscher werden, kannst du gerne versuchen, das zu ändern. Ansonsten wird es eng.
Ja, in der Tat.
Oh.
Schön. Also
gut aufgeteilt.
Ja, ich merke das schon.
Ja, du hast ja auf jeden Fall immer sehr viele Gedanken zu deinen Figuren gemacht. Finde ich sehr spannend. Dann wechseln wir mal das Thema. In meinem Podcast, da verwende ich ja auch unter anderem KI. Ich habe so eine spezielle Folge mittwochs, wo ich mal die KI einsetze.
Und da würde mich mal deine Meinung als Autor dazu interessieren. KI in der Literatur, wie siehst du das?
Sehr, sehr kritisch eigentlich. Also ich verstehe, ich habe Bekannte, die nutzen das Ganze, um quasi auch eben so ein Dialog zu machen, so ein Ping-Pong, wo die KI sie einfach auf neue Gedanken bringt. Also im Prinzip, es ist ja nun mal in der Realität relativ schwer, jemanden zu finden, der sich so für Schreiberei auch so begeistert. Mhm. Und da hast du halt jemanden, wenn du mit dem über Fußball quatschen willst, dann quatscht er über Fußball und wenn es über Schreiben ist, eben über Schreiben. Also okay, ja, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Umweltaspekten, ja, kann ich nachvollziehen. Aber in dem Moment, wo die Leute anfangen, sich dann von KI wirklich was schreiben zu lassen und es eigentlich nicht mehr ihre Gedanken und Ideen sind, ist es für mich eigentlich ein Betrug am Leser. Also entweder es ist mein Werk, ich kann gewisse Hilfsmittel nutzen, ich meine, letztlich ist auch Stilkorrektur vom Papyrus eine gewisse Form von KI, wobei ich die auch nur sehr, sehr eingeschränkt nutze. Also ja, aber es muss mein Werk sein. Und ich möchte auch keine Cover irgendwie mit KI generieren, weil ich auch da erstens ein bisschen Betrug sehe. Und für Science Fiction passt es ja auch noch, was ich bisher an Fantasy-Covern gesehen habe. Nee, danke. Science Fiction noch eher, weil es eben, ja, da passt ja auch dieses Technische dann eher. Aber deswegen ist es immer noch halt Beschiss. Also ich fand damals die guten alten gezeichneten Perry-Roden-Heftchen und sowas fand ich immer noch besser. Ja, und jetzt mal ganz zu schweigen von diesem Krempel, mit dem sie jetzt Amazon fluten, wo sie da irgendwie quasi anscheinend 5 Stichworte hinschmeißen, die KI generiert irgendwas und dann hauen sie es raus. Und da könnte man auch sagen, ja gut, aber wer kauft den Scheiß? Das Problem ist, dass die richtigen Bücher, die von Menschen gemacht wurden, in dieser ganzen Flut einfach untergehen und nicht mehr gefunden werden. Und deswegen ist es halt, ja, es ist zum Schaden derer, die sich Mühe geben. Und wenn sich jemand nicht mal die Mühe gibt, es selbst zu schreiben, dann hat es eigentlich nicht verdient, dass es irgendjemand liest.
Stimmt. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde es sehr fast schon beängstigend, in Anführungszeichen, was Menschen damit mittlerweile machen und wie sie diese Sachen als ihr eigenes Produkt im Endeffekt ausgeben, weil sie ja nicht nur, wie du schon gesagt hast, einen Betrug am Lesenden dann machen. Auf der anderen Seite, sie klauen ja auch die Gedanken von anderen, weil diese ganzen Sprachmodelle sind ja im Endeffekt mit euren, also mit deinen zum Beispiel, mit Texten und mit allen Texten, die es irgendwo im Netz zu finden gibt, sind sie im Endeffekt trainiert worden. Und nur so können sie das Ganze von sich.
Ja, ich meine, da ist ja jetzt das Lustige, ne? Da habe ich ja letztens lesen dürfen, dass Putin und seine Bande hingehen und einen Haufen Texte ins Netz stellen, die eigentlich gar nicht für Menschen gedacht sind, sondern nur für KIs, um da ihre Propaganda den KIs in die Pseudoneuronen reinzuschubsen. Ich finde die Idee wirklich nicht schlecht, die ja auch schon aufgekommen ist, Quatschtexte zu machen, in hundsmiseraligem Deutsch mit vollkommen sinnbefreiten Texten, so wie The Riddle, dieser Song da, der auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Und denen das unterzujubeln, um die KIs damit quasi zu vergiften, fände ich eigentlich nicht schlecht, weil es ist geklaut. Ja, genauso wie auch eben Kunstwerke, Malerei und sowas einfach geklaut werden, um das Zeug zu trainieren. Und die gehen völlig straffrei aus. Die können damit ein Milliardengeschäft machen auf Kosten der Arbeit anderer.
Ja,
so viel Potenzial da drin steckt, wenn es jetzt, sagen wir mal, um medizinische Forschung und sowas geht, finde ich super, bin ich total dafür. Da hat es einen Sinn und kann wirklich Forscher unterstützen und Menschen helfen. Aber das da ist ja geklaut.
Ja, ja. Ich hoffe auch, dass da irgendwie, dass man noch einen Dreh irgendwie reinbekommt. Aber ich befürchte, die Büchse der Pandora wurde geöffnet und wir müssen uns damit irgendwie, ja, wie auch immer, auseinandersetzen, was traurig genug ist. So, du hast mehrfach schon so andeuten lassen, dass du neue Werke am Schreiben bist. Unter anderem kriegt eine Figur ein eigenes Werk. Meine Frage dazu, auf was können wir Lesenden uns bei dir einstellen? Welche Geschichten sind in der Mache? Gibt es da etwas, was du verraten darfst?
Also eines ist schon wirklich jetzt bei den letzten Testlesern noch. In der Serie passiert irgendwann ein Mord, der aber in der Serie nicht aufgeklärt werden kann. Und die Schwester des vermeintlichen Täters akzeptiert einfach nicht, dass ihr Bruder ein Mörder sein soll und fängt eben dann an, selbst zu ermitteln. Das Ganze klingt jetzt nach Krimi. Ich habe erst gedacht, das wird ein toller Psycho-Thriller. Ja, das ist mit Thriller. Das Ganze geht dann sehr, sehr stark eigentlich auf ihre seelische Entwicklung. Sie weiß quasi, sie ist sicher, wer den Mord eigentlich begangen hat. Und je näher sie aber an diesen Täter herankommt, desto mehr verliert sie ihre kompletten Sicherheiten und alles, woran sie glauben kann, und überwirft sich mit der Familie und. Also das Ganze ist schon sehr auf die psychische Ebene eigentlich, aber dafür ist der Krimi-Anteil nicht so doll, also nicht so dieses Spannende, wo man die ganze Zeit mitfiebert, wer war es jetzt eigentlich. Das kommt also jetzt als nächstes, wie gesagt, das ist bei den Testlesern. Hat immerhin eine der Testleserinnen schon dazu gebracht, jetzt die Serie anzufangen, also ganz schlecht kann es nicht sein. Dann gibt es eben diesen großen Antagonisten in der Serie. Der ist da ein richtig Macht, wie sagt man, größenwahnsinniger Herrscher und ein totales Arschloch. Man kann sich's vorstellen, weil man weiß, dass er ursprünglich Wladimir hieß.
Ah, sehr schön.
Ich habe da so viele Anspielungen drin.
Schön.
Ich fange ja schon an, übrigens in Band 1. Ist dir mal aufgefallen, wie die Rindviecher heißen?
Nee, warte mal, ich habe natürlich dein Werk jetzt bei mir im Bücherregal im anderen Raum. Nee, wie heißen die? Nix.
Also der dämliche Bulle heißt Björn und die Kuh Trixie. Das ist die Kurzform für Beatrix. Und dann gibt es noch einen Gockel, der heißt Alex.
Oh.
Fällt dir was auf?
Ja, natürlich. Wie gut ist das denn bitte? Okay. Großartig. Schön. Und die haben natürlich ein blaues Herz auf dem Arsch. Schön.
Naja, das haben sie zwar nicht, aber das sind so Ostereier, die findet wahrscheinlich nur jeder 20. Leser.
Ja.
Aber da gibt es noch mehr. Es gibt dann auch jemanden, also ein unglaublich intelligentes Großmaul namens Donald.
Schön.
Sowas liebe ich ja.
Ja.
Und dementsprechend, also gibt es, dieser Antagonist heißt eben eigentlich Wladimir, auch wenn der Name nur einmal erwähnt wird. Und es gibt aber noch einige andere Parallelen dann zu heute. Ich weiß ja nicht, wie es bei Putin war, aber dieser Wladimir zumindest hatte halt einfach wirklich eine scheiß Kindheit. Und ich möchte eine sehr schwere Vergangenheit, und ich möchte quasi zeigen, wie er dann schön langsam von einem ganz normalen Jungen zu diesem Arschloch wurde, dass er halt dann in der Serie ist.
Finde ich gut. Also,
das ist der nächste Plan, und dann gibt es da noch eine junge Frau, da will ich jetzt mal nicht sagen, in welchem Verhältnis die zu wem steht, die hat auch eigentlich eine interessante Hintergrundgeschichte, die ich noch erzählen will. Und, okay. Also das wären so drei Spin-Offs von der Serie quasi. Und ja, dann hat mich eine Leserin, die inzwischen alles durch hat, kurz alle vier und die Serie auch komplett, hat mich auf eine sehr, sehr, sehr bekloppte Idee gebracht, wo ich erstmal gesagt habe, du spinnst doch, das geht nicht. Ja, vielleicht geht's doch. Also muss ich schon mal gucken. Ja, ansonsten gehen mir die Ideen, glaube ich, so schnell auch nicht aus.
Sehr, sehr schön. Also, da können wir uns auf jeden Fall auf tolle Sachen freuen. Und ja, Sascha, ich danke dir für deine Zeit. Möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen?
Du hast eine Frage ausgelassen, nämlich ob die Leute weniger lesen als vor 10, 20 Jahren.
Du hast recht, stimmt. Ich entschuldige.
Ja, und gut. Ich glaube tatsächlich, ich habe den Eindruck, also heute kriegt man so oft zu hören, ja, ich lese nur die Tageszeitung oder ich lese nur Fachbücher. Es ist also auch von Erwachsenen von um die 40, 50 Jahre, das ist furchtbar. Aber ich habe schon den Eindruck, dass mehr WhatsApp und solche Sachen, so die kurzen Sachen mit geringer Aufmerksamkeitsspanne nur noch gelesen werden. Es gibt aber ja natürlich auch Jugendliche und Kinder, die sich noch richtig in die Bücher reinfressen. Das finde ich wunderbar. Und das möchte ich tatsächlich den Lesern sagen, deswegen komme ich nämlich drauf. Lest. Ein Film ist schön, kann man sich davor setzen, anderthalb, zwei Stunden einfach glotzen. Aber es wird einem doch alles vorgekaut. Die Figuren sehen so aus, wie der Regisseur sie sich vorgestellt hat. Es ist alles bei Weitem nicht mehr die Geschichte, die mal irgendjemand geschrieben hat. Und deswegen, Leute, lest die Bücher, solange dafür das Hirn noch einigermaßen taugt. Wenn man nicht mehr denken kann am Abend, kann man sich immer noch von Film knallen. Bücher haben so viel mehr. Man kann sich so viel selbst ausdenken, die Kulissen, die Personen und so weiter. Die Stimmen der Protagonisten im Kopf. Deswegen schaut in die Bücher rein. Es mag anstrengend erscheinen für die, die es nicht gewöhnt sind, aber es lohnt sich. Absolut.
Ich kann da gar nichts anderes sagen, sondern stimme ich 100% zu. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast auch gibt. Also lest mehr und es macht wie ich Spaß. Ich wüsste auch kein besseres Hobby. Und damit unterstützt man im Endeffekt auch solche Menschen wie dich, die uns so tolle Geschichten geliefert haben und uns noch viele, viele weitere Geschichten hoffentlich liefern werden.
Ich hoffe es, ja.
Wenn ihr euch wie ich für Fantasy, für eine Mischung aus unterschiedlichen Genres auch begeistern könnt, dann gebt den Werken von Sascha Raubal auf jeden Fall eine Chance. Es wird euch auf jeden Fall nicht enttäuschen, weil sie diesen schönen, ganz entspannten Mix einfach haben. Man hält sich nicht sklavisch nur an ein Genre, sondern man hat Anteile aus unterschiedlichen Sachen und dann mit liebevollen Charakteren einfach, die einen ans Herz gehen, aber die einem auch, wo man so eine, naja, gerade bei den Abartigen ist es insbesondere ist mir das aufgefallen, auch wo man so eine Antipathie auch entwickelt und man sagt, dir gönne ich gar nichts. Und das ist auf jeden Fall, wenn ihr solche Geschichten sucht, absolute Empfehlung. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du unseren Hörern quasi etwas von dir mitgeteilt hast, dass sie jetzt Eindrücke davon bekommen, wer Sascha Raubal als Autor ist und ja, auf welche spannenden Werke sie sich noch freuen dürfen.
Ja, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mich jetzt da in deinem Podcast bringst. Gerne. Und vor allem danke ich dir für deine begeisterte Meinung zu meinen Büchern, weil das tut immer gut. Es ist, wie mein Vater zu sagen, pflegt er ein seelisches Fußbad.
Sehr gerne. Ja, das war doch ein richtig interessantes Interview. Ich muss sagen, Sascha ist ein sehr sympathischer Mensch, hat mir wie ich viel Spaß bereitet, mit ihm über seine Bücher zu quatschen und auch so ein paar andere Dinge einfließen zu lassen. Ich hoffe, auch dir hat das Interview gefallen. Bitte entschuldige die unterschiedliche Audioqualität, aber ja, wir mussten ein paar Sachen experimentieren und irgendwie hat das Mikrofon das nicht so aufgenommen, wie ich es mir gewünscht habe. Bei den zukünftigen Interviews wird das dann wieder etwas besser sein. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Sascha Raubal und auch an seine tollen Bücher. Ich kann es dir nur empfehlen, gib dem Ganzen mal eine Chance. Wir hören uns, wenn du magst, morgen wieder und dann gibt es auch wieder spannenden Content hier im Podcast Daily Klappentext. Mein Name ist Ben und ich verabschiede mich jetzt von dir. Bis denn, ciao.